Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seit der Reform der Predigttexte gibt es ab und zu jetzt auch mal ein Schmankerl, das nicht schon seit zig Jahren alle sechs Jahre wiederkommt. Insbesondere sind es jetzt alttestamentliche Texte, die vermehrt mit hineingenommen wurden in die Reihe der Predigttexte. Und wenn es dann auch mal nicht nur Prosa und Geschichten erzählen, sondern Lyrik ist, dann wird es ganz besonders. Lyrik oder Lieder? Lieder mit Sinn, Lieder mit Inhalt. Nichts anderes ist das Buch der Psalmen. Und heute Vormittag begleitet uns aus dem 85. Psalm der erste bis zum letzten Vers. Ein Psalm der Korachiter, vorzusingen. Ich bitte darum, dass ich es sprechen darf, weil die Melodie ist unbekannt. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du uns denn ewiglich zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Liebe Schwestern und Brüder, ich wäre gespannt gewesen, wie denn das tatsächlich klingt. Wie es auf Hebräisch klingt, das weiß ich, aber wie es gesungen klingt. Ich weiß nur, dass die Lyrik im alten Orient nicht mit Reimen beginnt und endet wie die unsere. Ein Psalm der Korachiter. So beginnt die Einleitung, um zurückzusehen, wer hat es denn eigentlich verfasst. In den alten Luther-Übersetzungen, da stand da nicht die Korachiter, sondern ein schönes Wort, das bei uns einen negativen Anklang hat. Da stand die Rotte Korach. Wenn sie jemand zusammenrottet, finden wir das gar nicht gut. Also Korach war ein Zeitgenosse des Mose und war ein Levit, der dann auch mal einen Aufstand gegen Mose und Aaron angezettelt hat. Gab dann ziemlich viel Ärger, aber seine Nachkommen in seiner Großfamilie waren dann später im Tempeldienst aktiv. Also die Sippe Korach, die Rotte Korach, wie Luther übersetzt hat. Und das Rotte, wie Luther meinte, meint eigentlich mehr Familie. Nachdem es komisch klingt, sagen wir in den neueren Übersetzungen die Korachiter. Und die blicken jetzt erstmal zurück. Sie blicken mit Dankbarkeit zurück, wie Gott das Volk begleitet hat. Und zwar nehmen sie Bezug auf ganz konkrete Situationen. Du bist Gott vor Urzeiten oder langer Zeit gnädig gewesen deinem Volk und deinem Land und hast die Gefangenen Jakobs erlöst. Sprich, da waren die Nachkommen Jakobs gemeint, die in Ägypten in der Gefangenschaft waren. Dankbar blickt man in Israel zurück auf die Heilstaten Gottes, auf die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Und dass diese Knechtschaft die Folge einer Hungersnot auf der einen und auf der anderen Seite eines Familienkonflikts war, das wissen die Korachiter auch. Es waren die Brüder Josefs, die ihn ja an Sklavenhändler nach Ägypten verkauft haben. Josef selber hat später seiner Familie diese Missetat vergeben, aber dass die Geschichte in Ägypten nicht eitel Freude, Sonnenschein nach der Versöhnung der Brüder ausging, sondern in der Knechtschaft endete, war begründet in dem Fehlverhalten der Begründer der anderen Stämme Israels. Und sie blicken zurück und sagen, die Missetat damals, die hast du doch vergeben deinem Volk. Und du hast die Sünde von ihnen genommen, hast sie zugedeckt, vergraben, entsorgt. Doch damals hast du doch auch deinen Zorn zu Ende gebracht und hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Das ist für uns auch befremdlich. Wir reden gerne und sicherlich auch richtigerweise aufgrund unserer Erfahrungen vom lieben Gott. Wie hört sich das an, wenn ich vom zornigen Gott rede? Die Diskussion, die kommt immer wieder. Wenn ihr euch erinnert, nein, ihr werdet euch nicht erinnert, ist ja schon so ewig lang her, zu Beginn der Pandemie, da gab es einen russisch-orthodoxen Bischof, der gesagt hat, das ist eine Strafe Gottes. Und dann gab es genügend andere Stimmen, die gesagt haben, Moment einmal, Gott straft keine Unschuldigen. Ja, Strafe ist die Folge eines unrechten Handelns. Also kann es das nicht sein. Andererseits, mal nur so zum Bedenken, weil wir gerade den Auszug aus Ägypten im Hintergrund hatten, die ägyptischen Plagen, die haben ja nicht nur den Pharao und seine Mächtigen getroffen, sondern die Heuschrecken haben auch den armen, unschuldigen Bauern die Ernte weggefressen. Der Wassermangel, als sich alles in Blut verkehrte, hat nicht nur die Reichen getroffen und Mächtigen. Und als am Ende die Erstgeburt in Ägypten getötet wurde, traf es auch alle. Die Bibel spricht da bewusst nicht von einer Strafe, sondern von einer Plage. Und das ist ein großer Unterschied. Mich plagt manchmal eine Krankheit. Damit bestraft mich niemand. Ja? Wenn man das Zipperlein hat und der Zeh wehtut, dann ist es eine Plage. Aber man entkommt ihr nicht. Sie kommt. Und Gott lässt es zu. Und in unserem Psalm sind diese Plagen und diese Situation eine Folge des Zornes Gottes, den sie sich damals aufgeladen haben. Und im Moment leben wir ja auch in einer Zeit der Plagen. Egal, ob wir dran schuld sind oder nicht. Und die Plagen verlängern sich, auch das merken wir, weil wir anscheinend nicht alle in der Lage sind, das Richtige zu tun. Also ganz ehrlich, ich werde für den Rest meines Lebens nicht verstehen, dass im Angesicht einer tödlichen Krankheit es so viele Menschen gibt, die es in Abrede stellen oder den Schutz verweigern, der ihr Leben retten kann. Ich verfolge die ganze Geschichte und manchmal geht es mir nicht wie dem Korachiter, sondern dann kann ich den lieben Gott nachvollziehen. Dann werde ich nämlich auch zornig. Wenn so besonders viele Leute, die ihr Schwurbelexamen an der Fratzenbuch-Universität gemacht haben, unter die Informationen von ausgewiesenen Fachleuten drunter schreiben, du hast ja keine Ahnung, lies doch mal nach bei Facebook oder sonst wo. Da könnte man frei verzweifeln an der Menschheit. Und dann kann ich den Herrgott auch verstehen, dass, so wie damals in unserem Psalm, auch ein Zorn kommt. Und was können wir tun, außer vernünftig handeln? Genau das, was der Psalm auch macht. Er sagt, hilf uns, Gott, unser Heiland, sei uns wieder gnädig. Schau auf uns. Darum muss man ihn aber trotzdem um seine Gnade bitten und die Sache nicht aussitzen und sagen, ich habe trotzdem recht. Der Psalmbeter, die Korachiter, sie bitten um Gnade, um Zuwendung. Und so wie sie sich dankbar erinnert haben an diese Versöhnung zwischen Gott und Mensch, träumen sie davon, dass die auch in ihrer nahen Zukunft wiederkommt. Willst du uns denn nicht wieder erquicken? Willst du uns nicht wieder Grund für Freude schenken? Dass dein Volk sich über dich freuen kann. Ehrlich gesagt, was ich dabei vermisse, ist, dass sie auch singen, wir wollen alles dazu tun, dass sich Gott wieder über uns freuen kann. Geteilte Freude ist ja doppelte Freude bekanntlich. Herr, zeig uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Jetzt hat er seine gesungene Ansprache gehalten an Gott, den himmlischen Vater. Und dann wartet er. Wenn man redet, will man ja auch eine Antwort haben. Wenn man bittet, hätte man gerne eine Zusage. Und er wartet. Wie oft geht es uns so, dass wir auf Antworten warten, auf Fragen, die wir gestellt haben. Könnte ich doch hören, sagt er, was Gott der Herr redet. Im Moment hört er es noch nicht. Würde ich mir ehrlich gesagt heutzutage für mich auch wünschen, dass er mal ab und zu mehr Klartext redet. Oder zumindest so deutlich, dass wir Menschen es nicht nur uns erschließen müssen, sondern ein deutliches, direktes Wort hören. Frieden soll er zusagen seinem Volk, dass sie nicht in Torheit geraten. Also, wir wissen jetzt, dass es zu der Zeit eine unfriedliche Situation war. Gott schaff Frieden. Ob es jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung war oder nicht, ist da unerheblich. Der Friedensbegriff, gerade im Alten Testament, ist da viel, viel weiter. Der Shalom umfasst das gesamte Dasein, wenn er in einem Leben oder in einem Volk, in einer Gesellschaft herrscht. Schick uns deinen Frieden, das singen wir auch oft. Aber was sagt der 85. Psalm? Mach das jetzt mal bitte, damit die Leute nicht in Torheit geraten. Und da gibt es verschiedene Torheiten. Wenn die Plagen zu lang dauern, dann verlieren die Menschen ihr Vertrauen. Das merken wir im Moment. Wer traut noch der Kompetenz gewisser Leitungskräfte zu, die Entscheidungen zum Wohl des Volkes treffen? Bei den Inzidenzen, die wir jetzt haben, haben wir immer noch nichts gehört, dass sich jetzt mal jemand auf die Notbremse stellt. Und so ist mit dem Herrgott auch. Wenn die Plagen zu lang dauern, dann fallen die Menschen in Torheit. Und in diesem Fall wäre die Torheit, den Glauben an Gott zu verlieren. Das wäre eine gewaltige Torheit. Aber merkt ihr, wie eng so uralte Texte oftmals in unsere Wirklichkeit hineinreichen? Ich finde es nicht nur spannend, ich finde es manchmal sogar richtig erschreckend. Und dann kommt das Bild in die Zukunft, von dem wir vielleicht auch träumen. Schick deine Hilfe, Gott. Sei nahe denen, die dich fürchten, jawohl. Das, und jetzt lasst euch einfach, ohne dass ich was dazu sage, diese Zeilen auf der Zunge zergehen im Blick auf unsere Situation, unsere Gegenwart. Dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Könnte das nicht tatsächlich auch unser Gebet sein? Unsere Vision von einer Zukunft, die hoffentlich möglichst bald eintritt? Die Plagen überwinden, die großen ideologischen Auseinandersetzungen begraben, in Liebe und Treue miteinander umgehen, friedlich und gerecht. Wäre das nicht eine wunderbare Vision für eine hoffentlich naheliegende Zukunft? Und es ist dann ein Gebet, dass auch uns der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe. Ich glaube, aktueller kann ein 2007 Jahre alter Text gar nicht sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.